Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Sven?
Ja?
Ja?
Wusstest du, dass die Kakerlake zwei Gehirne besitzt?
Also die, du meinst die Kakerlake, die super schnell läuft,
ja,
noch schneller
als Fonzie Davis. Das ist ja bestritten von Jogo-Hörern.
Mit 6 Metern pro Sekunde,
dass ich das alles falsch umgerechnet hätte. Aber gemessen an der Körpergröße der Kakerlake stimmt das. Und das ist sogar noch
jetzt
besser.
Jetzt schlägst du zurück, weil ja, du hast ein Buch gelesen.
Ich habe ein Buch gekauft deswegen. Es hat mich einfach gefuchst. Das Buch heißt Verfressen, sauschnell und unkaputtbar. Das fantastische Leben der Kakerlaken. Und es ist großartig. Ich hab's durch. Es ist fantastisch.
Du musst es gelesen haben auf dem Zugweg von Dresden nach Köln, als du da warst.
So sieht's aus. Und es gibt fantastische Zahlen, Sven, die du jetzt einfach mal auf dich wirken lassen musst.
Aus der wusstest du eigentlich Kategorie.
Ja, wusstest du eigentlich. Also, der Mensch besitzt 100 Milliarden Nervenzellen, die Kakerlake nur rund 1 Million, und die beschäftigen sich pausenlos damit, Gefahrenmeldungen zu verarbeiten. Die übrigen 20% sorgen im Notfall für einen Alarmstart sondergleichen innerhalb von 0,54 Sekunden. Erreicht eine normal große Kakerlake eine Renngeschwindigkeit von bis zu 1,60 Meter pro Sekunde, also 80 Zentimeter in einer halben Sekunde. Das entspricht dem Hundertfachen ihrer Körperlänge. 25 Mal kann sie in einer Sekunde die Richtung ändern.
25 Mal in einer Sekunde?
So. Und das tut sie auch.
Mit wie vielen Beinen?
Mit 6. Macht also bis zu 100 Mal in 4 Sekunden. Diese atemberaubende Kombination aus Beschleunigung und Richtungswechsel reicht normalerweise, um alle Feinde abzuschütteln. Selbst bei skeptischer Betrachtung, und das ist ja bei den Jogo-Hörern durchaus so gewesen, sind das fantastische Werte. Übrigens, was ihr im Hintergrund hört, sind Jagdflieger im Himmel. Es wird wieder viel geflogen im Moment.
Ne? Ja. Ernsthaft, das ist hier im nördlichen Bereich der Eifel.
Ja.
Da gibt es auch hier Nervenich gar nicht so weit.
Ja,
ne? Die machen dann die Bundeswehr hier so eine Fliegerstaffel.
Ja,
ne?
Richtig.
Wir sitzen bei dir mittlerweile im Pavillon. Es ist ja das dritte Drittel unserer Aufzeichnung, weil während das hier gehört wird, bist du vielleicht noch in Finnland
Fußball-Weltmeisterschaft. Ich bin noch bei der Eishockey-Weltmeisterschaft. Finnland-Fußball-Weltmeisterschaft wäre auch mal spannend.
Ich honk. aber mittlerweile mussten wir umziehen. Die Familie ist drüben und wir sitzen jetzt hier im Ostflügel in einem herrlichen großen Raum. Weiter mit deiner Kakerlake.
Ja, also 80 Zentimeter in einer halben Sekunde gemessen an der Körpergröße bedeutet das, übertragen auf den Menschen und seine Beschleunigungsmöglichkeiten, dass die Kakerlake 25 Meter pro Sekunde zurücklegt, bezogen auf den Menschen.
Nee.
Und das ist natürlich ein Traum für jeden 100-Meter-Läufer. Usain Bolt bei seinem Weltrekord 9,58 bei der WM in Berlin. 2009 ist das gewesen. Du erinnerst dich? Der hat damals 9,58 Sekunden gebraucht. Das ist eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 10,44 Meter pro Sekunde. Das heißt, die Kakerlake ist, was ihre Schnelligkeit
angeht,
umgerechnet mehr als doppelt so schnell wie Usain Bolt.
Nee.
So, und jetzt schließe ich dieses Buch und sage danke, 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 Hannes Sprado, Autor dieses wunderbaren Buchs, Verfressen, sauschnell.
Klarer Fall für die Shownotes, würde ich sagen.
Kaputtbar.
Verfressen, sauschnell und unkaputtbar. Ich hatte jetzt schon Angst, dass du bei 25 Haken pro Sekunde und dieser Geschwindigkeit auf einmal auf Garrincha kommst und vergleichst irgendwie Garrincha.
Nein, das würde ich nie machen.
Mit Haken, die er geschlagen hat, mit der Kakerlake, dass die auch selbst Garrincha überlegen gewesen wäre. Hätte aber ein Gedankenmodell sein können.
Hätte es sein können, aber die Kakerlake war noch ausgefuchster.
Ihr seid in der Folge True Crime. Kriminelle Fußballer angekommen. Das ist der Titel, den wir jetzt letztlich genommen haben, weil wir einfach Reichweite machen wollen. Ich denke mal, die ganzen Algorithmen werden uns jetzt lieben, wenn wir nur True Crime da reinschreiben.
Das ist das In-Thema im Moment. Crime im Radio oder Crime im Podcast.
Ja.
Und das machen wir jetzt einfach auch.
Und wir reden nicht über Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge, aber man könnte drüber reden. Würde ja in die Folge passen.
Langweilig.
Wir haben viel coolere Sachen gefunden. Und es führt uns zunächst in ein Land, das ein besonderes immer sein wird für Deutschland.
Israel.
Und zwar...
ich war schon mal da.
Ich war schon mal an der Grenze, der libanesisch-israelischen Grenze, auf der Seite... an der libanesischen Seite. Das war eine relativ befriedete Zeit. Da konnte man wirklich an den israelischen Grenzposten gehen. Und da fand ja auch ein Grenztourismus statt in relativ ruhigen Zeiten. Da habe ich Israel gesehen. Das war in der Nähe dieser Golanhöhen und so. Und ja, ja, das war
faszinierendes Land, finde ich.
Ich war selbst in Israel noch nicht.
Also, du warst da? Ja, die Gegend finde ich faszinierend. Ich finde sie landschaftlich auch, man muss sich ein bisschen drauf einlassen, weil es ja schon sehr karg ist dann. Ne? Also gerade der Süden. Ich bin schon habe schon Rückenschwimmen im Toten Meer gemacht und dabei eine Zeitung gelesen. Also diesen ganzen Touri-Quatsch habe ich gemacht und in Jerusalem war ich. Aber am meisten hat mir Tel Aviv gefallen, weil Tel Aviv ist eine junge, unfassbar lebendige Stadt und knallt total super.
Was knallt hier?
Das ist die Vereinsmelodie von Apoel Tel Aviv. Und als ich die gefunden hatte, Sven, ich habe mich echt verliebt in diese Musik. Ich finde sie großartig.
Das ist super. Treibt so.
Dabei, ne?
Boah, wie ein Güterzug, der durch die Steppe rattert.
Das ist der Club der Arbeiterbewegung, Apoel. Weil Apoel heißt aus dem Hebräischen übersetzt Arbeiter. Und das muss man, das ist einfach großartig. Man muss den Chor noch hören. Das Besondere bei Apoel ist übrigens, dass die alles andere als nationalistisch sind. Es ist wohl gang und gäbe in Israel, dass man da auch die Nationalfahne im Fanblock irgendwann zeigt und dass also das eine große Rolle spielt, dass man Israeli ist und dass man das auch nach außen dokumentiert. Und als Apoel Tel Aviv mal in der Champions League gespielt hat, waren sie in Paris und da hatte einer der Anhänger, die mit den Ultras unterwegs war, auch eine Israel-Fahne dabei und die haben sie ihm weggenommen.
Ach.
Weil sie nicht wollten, dass es gesagt haben, wir sind hier für unseren Club, nicht für unser Land.
Ja, ja, Wahnsinn. Das ist ja, wenn man da in diese Region reist, also das war so eine Erfahrung, die ich im Libanon auch gemacht habe, wie viele Religionen und Weltanschauungen da Seite an Seite beispielsweise in Beirut leben und es gab überhaupt gar keine Probleme. Es gibt immer dann Probleme, wenn etwas draus gemacht wird oder das instrumentalisiert wird. Das ist ja eine wahnsinnig spannende, vielschichtige Region, die übrigens sehr grün war. Nur weil ich das total faszinierend finde, wenn man da in einer Region ist, ist wirklich sehr karg, kaum ein Baum. Aber früher, also wenn wir so 1-2000 Jahre zurückgehen, die Zeder des Libanon ist ja bekannt, ist ja im Wappen drin. Früher waren das Wälder, dichte Wälder an dieser Levante, an der Ostseite des Mittelmeers. Ja, und die wurden halt alle abgeschlagen aus Gründen, baulichen Gründen, Handelsgründen. Und deswegen hat der Mensch da auch seinen Einfluss genommen in die Natur. Warum haben wir denn jetzt überhaupt diesen Exkurs bei True Crime und wir sind da bei Hapoel Tel Aviv. Ich wollte über einen israelischen Profi reden, der, ich glaube, die meisten Jahre heute im Gefängnis verbracht hat. Ich sage am Ende, wie lang er einsaß. Das ist einer, der bei Borussia Mönchengladbach auch an der Seite von Günter Netzer gespielt hat. Ich meine, früher die deutsch-israelische Freundschaft wurde ja von Hennes Weisweiler gelebt. Ja. Die Gladbacher fuhren ja ganz oft nach Israel. Edi Scheffer ist ja ein Freund gewesen, israelischer Nationaltrainer. Gladbach 15 Mal da gewesen, da gibt es ja auch tolle Geschichten.
Der erste Club aus dem Westen, aus Westdeutschland, der nach Israel gegangen ist, um da Fußball zu spielen.
Eine tolle deutsch-israelische Geschichte sollten wir vielleicht, also weil ich habe mit einigen Gladbacher Profis, die ja früher mitgemacht haben, gesprochen, das war ja auch unter Sicherheitsaspekten immer sehr spannend, solche Reisen zu machen in der Zeit. Aber es gab eben den ersten israelischen Profi in Europa und das war Sam Rosenthal oder Shmuel Rosenthal, aber wurde Sam Rosenthal genannt, der nach Gladbach kam und in der Saison 72-73 13 Spiele für Borussia Mönchengladbach machte und auch ein Tor schoss. Ich glaube, den haben die wenigsten auf dem Zettel.
Hat ein Tor gemacht.
Sam Rosenthal, ein Tor hat er in der Bundesliga gemacht. Ne? Und er hatte halt nicht so viele Spiele, aber er war gekommen als einer, der schon für die israelische Nationalmannschaft gespielt hatte, war ein ja wirklich erfolgreicher Spieler bei den Olympischen Spielen 68 für Israel dabei, auch 1970 bei der Weltmeisterschaft spielte er für Israel und er hatte in diesen Spielen gemerkt, ich kann da mithalten. Also früher war es ja wirklich so, dass man aus seinem Land dann mal zu so einer WM kam und dann gegen die antrat, die man nur vom Hören sagen kannte, die großen europäischen Mannschaften oder südamerikanischen. Und Sam Rosenthal sagte sich, ey, das kann ich auch. Und so wurde er der erste israelische Profi in Europa. und ihn zog es eben nach
Gladbach. Was für eine Willensleistung.
Ja, schon. Ne? Aber er war eben auch ein bisschen wetterfühlig, denn nach diesen 13 Spielen riss der Faden ein bisschen ab. Er kannte das anscheinend nicht. Ich meine, wetterfühlig. Ne?
Schneeallergie.
Schneeallergie beim ersten FC Köln, das ist echt, das ist einfach geil.
Sesi, der Brasilianer, ja, ja. Der sich jetzt fragt,
nee, also vielleicht sucht man auch eine Entschuldigung, warum dann Sam Rosenthal seine Zelte dann abgebrochen hat in Gladbach und in die USA ging. Aber er machte immerhin Bundesligaspiele. Und jetzt komme ich zu der Zahl, die mich dahin bringt. Also ich bin auf ihn gestoßen, weil ich natürlich über kriminelle Fußballer ging. Und da ploppt er einfach auf. Und ich kannte ihn nicht. Der saß ein, weil er bei einer organisierten Verbrecherbande wirklich tatkräftig dabei war. Er saß 13 Jahre im Knast für Kokainschmuggel, also organisiertes Verbrechen, halt später, 1997 erst, aber das war dann ein Ex-Fußballer, der im Kittchen saß. Ich fand die Geschichte auch, weil er eben in Gladbach gespielt hat, schön und erwähnenswert an dieser Stelle.
Fast zur selben Zeit spielt meine Geschichte, die von Ronny Calderon, auch er ein israelischer Fußballprofi, 17 Jahre jung, als er richtig groß rauskommt, bei Apoel Tel Aviv, also der Club, von dem wir gerade die Hymne gehört haben, und die spielten ein sehr, sehr wichtiges Spiel, ich glaube 1968 oder 69 gegen Beitar Jerusalem. Das sind, die beiden Clubs sind miteinander verfeindet, ne? Weil die Beitar ist sozusagen das rechte Pendant zu Apoel. Ja, also das gilt natürlich auch für die Fanlager und das ist immer ein Hochsicherheitsspiel, ein Hochrisikospiel ist es bis heute. Und die spielten im Blumfeldstadion von Tel Aviv. Und der 17-jährige Ronny Calderon, in der zweiten Halbzeit wird er also steil geschickt, das Spiel steht auf das Messerschneide und er macht ein Solo, er ist nicht aufzuhalten. Und er stürmt also in Richtung Strafraum und auf einmal hat er zwei Gegenspieler vor sich, von denen er gar nicht wusste, dass es sie gibt, nämlich zwei bewaffnete Soldaten.
Was?
Ja, zwei bewaffnete Soldaten tauchen ihm gegenüber also auf, die gehörten zur bewaffneten Eskorte der Beitar Gästefans. Und die hatten jetzt also nichts Besseres zu tun, als den Ronny Calderon auf dem Weg zum sicheren Tor zu stoppen. Und die Legende erzählt, dass Ronny Calderon den ersten Soldaten getunnelt hat und den zweiten, der völlig verdattert gewesen ist, hat auch noch aussteigen lassen, hat dann beide ins Tor geschossen, dann hat er die Beine in die Hände genommen und ist abgehauen in die Kabine, weil in dem Moment, wo er das Tor machte, das Spiel gewonnen war für Apoel, rasteten die Beitar-Fans, also die Gästefans, die jetzt befürchteten, die größte sportliche Schmach erleiden zu müssen, von ihrer Tribüne runter, strömten auf den Platz. Alle Spieler, die das falsche Trikot anhatten, mussten um ihr Leben fürchten. Ronny Calderon vorneweg. Der Ruf von Ronny Calderon drang dann bis nach Europa, bis in die Ohren von Rinus Michels, damals Trainer von Ajax Amsterdam.
Ja.
Und die holten den. Und verpflichteten den. Und er sollte nun an der Seite von Johan Cruyff, gibt es ganz tolle Trainingsbilder, sollte der jetzt im nächsten Superstar aufgebaut werden bei Ajax Amsterdam. Das Problem war, er war zu jung. Er wurde deshalb gesperrt vom israelischen Verband, hatte also keine Spielfreigabe. Als dann die Sperre abgelaufen war, wurde klar, der muss ja auch noch zum Militär. Und so zog sich das immer weiter hinaus und er kam nicht in die Gänge und hat aber gleichzeitig dann auch schon, das wird sich auch durch diese Folge ziehen, schon das Leben eines Jungprofis gelebt in Westeuropa mit allem, was dazugehört. Und hinterließ also einen enormen Schuldenberg, wechselte dann irgendwann zu Feyenoord Rotterdam, da hat er auch nicht gespielt und überall, wo er gewesen ist, hinterließ er einen riesigen Schuldenberg und hat aber niemals dieses sportliche Versprechen eingelöst. Und er machte im Prinzip nur zwei, er hat viele, viele Jahre in Europa gespielt, in Anführungszeichen, und machte aber insgesamt nur zwei Spiele für den damaligen Club FC Paris, sonst nichts. 9 Länderspiele hat er in der Zeit immerhin noch hingekriegt. Und dann ist er im Drogenmilieu gelandet.
Ach.
In Brasilien. Ist da ins Gefängnis gekommen und hat als Drogenkurier sich versucht, irgendwie eine Existenz aufzubauen. Ist da im Gefängnis gelandet, ist richtig abgefuckt dann. Und ist dann aus dem Gefängnis in Rio abgehauen und dann hat sich seine Spur verloren und man hat ihn nie wieder gefunden.
Das ist ja abgefahren.
Ronny Calderon.
Das ist echt interessant, was für Richtungen da Leute einschlagen, wo wir es doch eben mit Gladbach hatten. Ja. Da fallen mir auch direkt mal wieder zwei ein. Marcelo Pletsch, ja. Erinnerst du dich noch dran? Ja. Ne? Den nannte man ja Ikea, also den Kleiderschrank, ne, weil er ja so aussah. Hat ja 174 Spiele gemacht für Borussia Mönchengladbach. 6 Jahre war er da. Und der wurde dann, glaube ich, mit dem LKW auch mal gefasst und hinten waren 800 Kilo Marihuana drauf, irgendwie dann in Südamerika. Oder Erinnerst du dich noch an Igor Belanov?
Ja, klar.
Der von sich behauptete, ich bin Bo Russe. Ich meine, er war Sowjet und Ukrainer. Also der ist mittlerweile auch wieder zurückgegangen und kämpft gegen die Russen. War 88
in der Finalmannschaft.
Genau,
der war Europameisterschaft, ne?
Ja, du, der war auch 86 bei der Weltmeisterschaft dabei, machte 4 Tore in 4 Spielen. Der war also richtig großer.
Eleganter Fußballer.
Eleganter Fußballer, Europas Fußballer des Jahres 1986. Also mit diesen Trophäen und Titeln kam er da eben nach Gladbach, aber war ein ziemlicher Flop, machte da in 24 Spielen nur 4 Tore. Aber jetzt komme ich zu einer Sache, die ich dann einfach nicht verstehe. Ich meine, da bist du Profi, du bist noch relativ jung, du verdienst gutes Geld. Warum geht er zusammen mit seiner Frau in einen Laden und begeht Ladendiebstahl? Also trivialer geht's ja kaum, wurde erwischt, kam in eine Arrestzelle und zahlte 50.000 Mark Strafe, Igor Belanov. Ja, das verstehst du das? Ich weiß nicht, was in den Köpfen da los ist.
Es gab da unterschiedliche Erklärungsansätze und einer, der mir in Erinnerung geblieben ist, lautet so, dass seine Frau wohl Kleptomanin gewesen ist.
Und das, also dem Diebstahl sozusagen, das war eine Sucht zu klauen.
Ja, genau, die Sucht zu klauen, dass er da Schmiere gestanden hat. Also das ist so eine Geschichte, die ich gehört habe. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Uns hört ja auch der großartige Mediendirektor von Borussia Mönchengladbach regelmäßig zu, Markus Aritz. Markus, wenn du das jetzt hörst, unser Stochern im Nebel nach den Gründen für diese merkwürdige Entwicklung in der Biografie von Igor Belanov, dann schreib uns doch bitte und klär uns da mal auf.
Ich meine, er ging dann nach Braunschweig und später in die Schweiz und war da beim FC Wiel in verantwortlicher Position und auch da ranken sich dubiose Geschichten um Geldwäsche und ich weiß nicht was. Wenn man einmal, finde ich, so auf einem schiefen Plateau steht, dann scheinen das Optionen zu sein, aber vielleicht ist er auch völlig geläutert und kämpft jetzt für die gute Sache im Krieg gegen Russland. Das ist die letzte Information, die ich habe über Igor Belanov. Wir haben ja auch viele Geschichten, die dann in einer relativen Normalität münden. Also einer, der es voll hat krachen lassen, Peter Story zum Beispiel, fährt, glaube ich, Taxi mittlerweile. Ja, er hat in seinem Leben nichts ausgelassen, Burkhard.
Ja, wo wir gerade beim Kleiderklau sind, es gibt noch einen ganz...
So trivial ist das, oder?
Ja, interessanten, einen ganz interessanten Fall. Und zwar über Herbert Finken ist die Rede jetzt. Und Herbert Finken spielte ja Mitte der 60er Jahre unter anderem dann auch bei Tasmania Berlin. Und das war derjenige, der seine Gegenspieler auf dem Platz, die ihn ja alle nicht kannten, immer begrüßte mit dem Satz, mein Name ist Finken und du wirst gleich hinken.
Ja, stimmt. Ja, ja? Das, ja, klar.
Und der war so limitierter Fußballer, hatte jetzt auch nicht die allergrößten Perspektiven als Profi, schon gar nicht bei Tasmania Berlin in dem Jahr.
Also Peter Neurer würde sagen, war ein Hammerwerfer, oder
ja,
was?
Genau. Der hatte, ich meine, Tasmania hat nachher vor 800 Leuten gespielt, wie willst du da noch die Leute bezahlen? Und der ist dann auch losgezogen und hat Pelzmäntel geklaut im Kaufhaus.
Ja, wie als sei das irgendwie, also ich meine, hier ein paar Kohlen irgendwie von Güterzug runterfringsen, das ist ja in Ordnung. Aber
mit Vernunft lassen sich diese Dinge nicht erklären.
Das ist True Crime. Kriminelle Fußballer.
Auch die nächste Geschichte nicht, von Daniel Keiter-Ruel, die übrigens auch ihren Ursprung in Mönchengladbach eigentlich.
Was ist denn da los bei euch in Mönchengladbach, Mann?
Ich kann es dir nicht sagen. Markus Aretz, du musst uns helfen. Was ist da los bei euch?
Was macht ihr da?
Habt ihr nichts anderes zu tun?
Ja, liegt das an der Nähe zu Holland oder was? Keine Ahnung.
Also die Karriere von Daniel Keiter-Ruel beginnt in Mönchengladbach in der Juniorenabteilung. Und landet oder endet dann zwischenzeitlich im Knast, weil er Mitglied einer Bande ist, die sich auf Raubüberfälle spezialisiert
hat. Was man eben so macht.
Das ist so 10-12 Jahre her. Also wir reden jetzt schon noch von einer Zeit, die sehr aktuell ist. Und der Daniel Keiter-Ruel ist aber jemand, der doch in der Lage gewesen ist, das einigermaßen zu reflektieren, auch ohne äußere Hilfe. Und er hat es dann später mal im Interview erklärt, wie es ihm da im Knast ergangen ist.
Ich war halt in meiner Zelle und mein Leben ist halt an mir vorbeigelaufen, wie so im Film. Und dann habe ich halt selber erkannt, was für Fehler ich gemacht habe. Gerade was Fußball betrifft, dass ich viele Chancen bekommen habe, dass viele Leute mir zugetraut haben, dass ich in der Bundesliga spielen kann, aber ich mich nicht dran gehalten habe an die Regeln und mich einfach für jemand gehalten habe, der ich noch gar nicht bin. Und das ist dann alles so an mir vorbeigezogen. Und ja, es gab eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst komplett kaputt im Knast oder du glaubst halt an dir selber, versuchst weiter Sport zu machen, dich so fit zu halten. Und
Ja, das hat er dann gemacht. Er hat jeden Tag 200 Liegestütz gemacht und 50 Klimmzüge. Und wenn er Freigang hatte, eine Stunde Freigang, dann ist er mit dem Ball am Fuß in den Hof gegangen und hat den Ball nur gegen die Hofmauer geschossen und hat sich so, auch was den Fußball angeht, so wenigstens das Gefühl einigermaßen bewahrt. Und dieser Daniel Keita-Ruel, der zu 5,5 Jahren Knast verurteilt worden ist, und der dafür noch einen erheblichen Teil absitzen musste, weil er nämlich einen großen Fehler gemacht hat. Er hat in einem Prozess, der während seiner Haftstrafe gegen ein anderes Bandenmitglied angestrengt wurde, hat er eine Falschaussage begangen, hat nämlich gesagt, in alter Verbundenheit, der ist nicht dabei gewesen damals und wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass dieser ehemalige Kollege schon längst gestanden hatte. Und dann hat der Richter den Keita-Ruel aus dem Zeugenstand entlassen mit den Worten, Herr Keita-Ruel, das war's dann wohl mit Ihrer Karriere in der Fußball-Bundesliga. Vielleicht fragen Sie mal in Hollywood nach, ob die was für Sie haben. Das waren die letzten Worte des Richters. Und im Knast hat er dann, das hat er auch später in diesem Interview erzählt, hat er sich vor allen Dingen auch mit so Gangster-Rap tatsächlich motiviert, so Eigenmotivation betrieben. Und ein wichtiges Lied dabei ist von Du Maroc gewesen.
Es ist One-Toucher-Block, schau mit wem du heute zockst. Einzelgespräche nach Training mit Klopp. Heute lebst du deinen Job, jeder liebt dich im Block. Man erlebt sowas oft, wenn man betet zu Gott. Wie Enes Benat, Vierer, Hertha Berliner. Vom Brennpunkt des Ghettos in die erste Liga. 1A-Spieler wie Sammy Khedira, Boateng, Brüder, Bayern oder Milan. Weißt du noch damals, One-Touch am Bolzplatz, barfuß, Dramas, die keiner von uns wollte, Mann. Doch das machte uns hart und stabil, weil der Wille auch siegt, wenn die Wahrheit betrügt, yeah. Diese Zeilen gehen an Deutschlands Ghettos. Let's go, wenn du das peilst, dann leg jetzt los. Ob es schneit oder regnet, Frost oder Nebel, schnür deine Nikes, befrei deine Seele. Lass mich los, beiß dich weiter fest, ey, denn es geht um dein Leben.
Ich stell mir jetzt vor, wie der im Knast sitzt und das hört. Wie weit die Welt entfernt ist, von der er träumt, die Welt des Fußballs.
Ich mag dieses Lied, weil es ein positives Lied ist. Diese Gangster-Rap hat ja auch viel so mit so Kleinigkeiten und so Alltagsmist zu tun, wo ich mir denke, hier werden Dinge groß gemacht, die es eigentlich nicht verdienen. Aber hier geht es darum, an die eigene Zukunft zu glauben und die innere Kraft zu entdecken. Und deshalb mag ich diesen Song von Du Maroc.
Ich mag diese Musik an und für sich. Ich höre auch Apache. Also ernsthaft, ja, weil ich, keine Ahnung, nicht, dass ich irgendwie verbunden bleiben will mit Jugendkultur oder was das Thema ist. Aber ich finde, wie gesprochen wird, wie Themen verhandelt werden, wie mit Schicksal umgegangen wird, finde ich ziemlich spannend in der Musik, die auf einem hohen Niveau stattfindet. Muss man nicht mögen. Ich mag's. Irgendwie. Also das Lied gefällt mir, ehrlich gesagt.
Kommen wir zurück zur Karriere von Daniel Keita-Ruel, geboren in Wuppertal. Ganz behütete Kindheit gehabt, aber schon da auch manchmal mit Kreisen zu tun gehabt, die irgendwie nicht so prickelnd waren für sein weiteres Fortkommen. Sehr rebellisch auch schon als Teenager gewesen, landet dann aber trotzdem aufgrund seiner Trefferqualität bei Borussia Mönchengladbach, spielt dann da in der A-Jugend und da nimmt das Unheil eigentlich schon seinen Lauf.
Ich habe da Geld verdient, also für mein Alter schon gutes Geld und Gladbach war eine sehr, sehr schöne Zeit, aber es war halt das damals mein Fehler, dass ich habe angefangen mit den Profis rumzuhängen. Ich habe mich für jemand gehalten, der ich noch gar nicht war. Also ich hing mit den ganzen Profis ab. Ich hatte noch kein Bundesligaspiel. Ich war mit Leuten, die hatten schon 100, 200 Bundesligaspiele. Dann fing das an, dass du abends mit denen rausgehst und hast dich natürlich auch gut gefühlt und cool gefühlt. Und aber im Endeffekt hast du noch gar kein Bundesligaspiel und hast noch nicht die Millionen verdient, die neben dir verdient haben.
Ja, das zieht sich wie so ein roter Faden durch viele Biografien, finde ich, dass junge, vielversprechende Fußballer sich das einfach selbst verbauen, weil sie schon früher, weil sie zu ungeduldig sind, ne? Weil sie dann den Blick für den Sport verlieren und nur noch den Blick fürs Leben haben oder für das, was von dem sie glauben, dass es das Leben ausmacht. Also die große Kiste, ne, das Kulturtäschchen, das irgendwie 3.000 Euro kosten muss, die Sneaker, die irgendwie auch mindestens 1.500 Euro kosten. Also dass dieses Luxusleben dann auch ganz schnell kommen muss, obwohl die sportliche Karriere dem eigentlich noch gar nicht entspricht.
Ja, das stimmt.
Das ist bei ihm sicherlich der Fall gewesen. Er ist dann von Mönchengladbach weggegangen, der Keita-Ruel, weil er sich da nicht durchgesetzt hat und hat dann erstmal keinen neuen Verein gefunden, hat sich dann in Bonn beim Bonner SC in der Oberliga damals fit gehalten und hing dann aber in Wuppertal in der Sommerpause mit seinen alten dann Gangsterkollegen ab und das war letztendlich sein Verhängnis.
Ja, da bin ich halt in so ein kriminelles Umfeld reingekommen, ne, wo das dann anfing mit kriminellen Geschäften. Ich hatte viel Zeit, war Sommerpause und ich habe gedacht, mir passiert nichts und es ist nicht schlimm, was passiert ist. Und ja, am Ende ist es dann so dazu gekommen. Natürlich, mir hat keiner eine Knarre am Kopf gehalten oder mich bedroht, irgendwas zu tun, was ich nicht machen möchte. Das ist meine eigene Schuld gewesen. Aber ja, danach war ich halt Mitglied einer Bande. Wir haben dann insgesamt 4 Überfälle gemacht, sind dann 1,5 Monate später verhaftet worden von 150 SEK-Beamten. Wir saßen im Auto und da hat das SEK die Scheiben eingeschlagen, hat uns rausgezogen, auf den Boden gelegt und ja, dann waren wir wurden insgesamt 6 Leute verhaftet.
Ja. Und natürlich war in dem Moment für alle aus seinem Umfeld eigentlich klar, der kommt nicht zurück. Jetzt, das war es jetzt, ne? Also irgendwie seine Träumerei in Mönchengladbach, alles gut und schön, aber jetzt geht er halt in Bau für ein paar Jahre, wird kein Fußball spielen können. Und da haben sie ihn natürlich alle fallen lassen.
Viele Menschen draußen haben mich für tot erklärt, haben gesagt, okay, der Junge ist verloren, der ist jetzt ein Gangster, abgestempelt, der wird nie wieder Fußball spielen. Das hat mich sowas von gepusht und angespornt, was zu schaffen, was noch keiner geschafft hat, womit keiner rechnet. Und darauf bin ich stolz.
Kann er auch sein, denn er hat wirklich die Kurve gekriegt, als er aus dem Knast rauskam. Da war schon als Freigänger, hat er dann in Ratingen gespielt, hat er viele Tore geschossen, dann ging es immer weiter nach oben, dann über Fortuna Köln bis in den bezahlten Fußball hinein, hat immer seine Tore gemacht, bei Greuther Fürth hat er gespielt, in Sandhausen hat er gespielt, im Moment ist er bei Waldhof Mannheim unter Vertrag, in der dritten Liga, da spielt er nicht mehr so regelmäßig, ist jetzt allerdings auch schon 34. Also die Karriere neigt jetzt auch dem Ende entgegen, hat sich aber ein zweites Standbein errichtet, modelt nämlich für so eine Streetwear-Company und ist da ziemlich erfolgreich, tourte auch viel durch Europa, ist ein total cooler Typ, groß, bisschen schlaksig, sieht aus wie ein Basketballer, seine Mutter aus Korsika, der Vater aus dem Senegal, glaube ich.
Das ist ja eine tolle Mischung.
Ja, und ist einfach ein ganz geschmeidiger Typ und verkauft sich gut, ne? Also redet ganz offen über das, was ihm da in seiner Karriere passiert ist. Und macht da auch, redet auch nichts schön. Und dem kann man auf dem Fußballplatz auch gut zugucken. Ich habe ihn einmal gesehen, da spielte er mit Fortuna Köln bei den Sportfreunden aus Lotte. Und da kam diese Geschichte gerade so auf und es gab viele Fernsehberichte über ihn und na, das ist ziemlich cool weggesteckt da. Und ich habe so gesagt, ja, also Respekt, Alter, das ist richtig weit vorn.
Daniel Keita-Ruel. Ruel,
genau.
Wäre einer für einfach Fußball, mal ein Interview-Podcast.
Ja, total.
Für DR2, ne?
Total.
Super. Super. Burkhard, ich würde jetzt mal gerne auf die Insel zu Sneaky Pete.
Natürlich, auf den freust du dich jetzt schon, seitdem wir hier das Rotlicht angestellt
den
haben.
Den Abwehrspieler, der beim FC Arsenal 391 Mal zum Einsatz kam, später nochmal in Fulham, aber da war er schon eigentlich alt und nicht mehr gut, nochmal ein Jahr dran hängte. Insgesamt hat er 19 Spiele für England bestritten. Dieser Sneaky Pete war auf dem Platz. Ein kompromissloser.
Sneaky heißt gerissen, ne? Oder?
Ja, es ist, ja.
Der gerissene Pete.
Er wurde auch Attentäter genannt oder Bastard oder Tyrann. Das Beste fand ich eigentlich Beilmann.
Der Beilmann, wie der
Henker, die Axt.
Aber wie Uli Borowka.
Ja, der hat halt voll reingeholzt. Ja, er war wirklich einer der Zerstörer. Er sagte mal, ich teile ordentlich aus und habe meinen gerechten Anteil an blutigen Nasen erlitten. Also es ging hin und her, aber er philosophierte auch rund um das Foulspiel eines Abwehrspielers in den 60er und 70er Jahren. Er sagte, es ist ganz wichtig, als Abwehrspieler ganz schnell zu foulen. Also der Stürmer hat gerade, da musst du direkt da sein, nicht Laufduell lange und dann spät, sondern muss. Er sagte wortwörtlich, der Trick ist es, so früh wie möglich den anderen zu erwischen. Es muss sich für den anfühlen wie ein Autounfall. Das ist Sneaky Pete. Sneaky Pete liebte auch den Jolly Farmers Pub. Ein Pub, ja.
In London?
Ja, Jolly Farmers Pub. Da Salvador Dali ging da ein und aus. Auch Buddy Holly war da, als er auf Welttour war. Und dieser Peter-Story war natürlich in den 60er und 70er Jahren eine große Nummer. Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ein Riesenthema für ihn. Er war 4-mal verheiratet. Und er hatte auch die Karriere neben der Karriere und die führte ihn auch in die schiefe Ebene und in den Knast. Er besaß ein Bordell und Er saß diverse Male in Gefängnissen, unter anderem wegen Banknotenfälschung. Banknotenfälschung gibt's heute wahrscheinlich gar nicht mehr. Also heute werden ja, glaube ich, irgendwelche Handys kassiert und dann geht's um irgendwelche Transaktionen und so und. Aber Banknotenfälschung gab's viele. Ja,
das war mein ehrbares Gewerbe.
Ja, und er arbeitete zusammen mit den berüchtigten Barry-Brüdern. Also das waren wohl in England damals in Sachen Banknotenfälschung, das waren ganz gute Adressen. Mit denen arbeitete Peter Story zusammen. Er war auch bei Autodiebstählen beteiligt und ganz interessant fand ich auch, dass es illegale Pornovideos gab. Also es waren ja Pornovideos und die, und ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also der hat 20 Filme, das werden ja dann so, wie hieß das nochmal, Super 8 früher, das war ja keine Videokassetten oder so, gab es ja noch gar nicht. Mhm. Das werden so Super 8 Filme gewesen sein und der schmuggelte, das musst du dir mal vorstellen, 20 Pornofilme in Autoreifen.
In Autoreifen.
Das heißt, du musst ja dann da rein. Ich kann mir das nur vorstellen, dass die Felge wie so eine Filmrolle benutzt wird und du da die Pornofilme drum machst und dann machst du den Automantel, den Reifenmantel da drumherum. Ja. Ich habe keine Ahnung. Also so, ja, das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Er schmuggelte einmal 20 Filme in Autoreifen. Das klingt natürlich wie ein triviales Delikt, aber war damals etwas, wofür du in den Bau gegangen bist. Das war also wirklich, ist eine krasse Geschichte, wie ich finde. Ja. Und so war sein ganzes Leben. Ich finde, Peter Story ist einfach eine Erwähnung wert in True Crime. Und heute arbeitet er, wir haben es gesagt, als Taxifahrer in London. Also er hat das hinter sich gelassen. Wenn du jetzt Fotos von ihm heute siehst, sieht das aus wie einer, der eben sein Leben gelebt hat, der nichts ausgelassen hat, auch in Sachen Knast. Mhm. Aber wenn du ihn fragst, hör mal, Leben war ja schon echt eine krasse Nummer, hast ja echt krasse Sachen gemacht und so. Bei ihm gibt es einen Mündungsdelta und da sagt er, ich bereue nichts.
Echt?
Peter Story.
Der Süleyman Kotsch, der bereut, glaube ich, ziemlich viel, weil der hat als vielversprechender Profi auch ziemlich viel verkehrt gemacht. Da stand er noch in Babelsberg unter Vertrag. Auch das eine Geschichte, die fast zeitgleich sich ereignet hat zu Daniel Cater-Ruel. Mhm. Und auch da geht's um Raubüberfälle. Auch da geht's darum, dass ein Profi eigentlich gar nicht irgendwie aus Geldnot, sondern eher aus Langeweile auf die schiefe Bahn geraten ist, weil er falschen Freunden irgendwie einen Gefallen tun wollte und dann aus dieser Nummer nicht mehr rausgekommen ist. Süleyman Kotsch hat bei diesen Raubüberfällen den Fluchtwagen gefahren oder stand Schmiere zumindest und ist dafür dann auch zu 3 Jahren und 9 Monaten Knast verurteilt worden. Und das war natürlich damals dann auch schon eine große Nummer, weil er eben bei Babelsberg schon auch relativ bekannt gewesen ist. Und dementsprechend wurde das dann auch beispielsweise im RBB-Fernsehen vermeldet.
Mitarbeiter des mobilen Einsatzkommandos führen 6 Männer zwischen 17 und 22 Jahren ab. Innerhalb von 2 Monaten sollen sie 8 Spielcasinos und Lokale ausgeraubt haben. Beute etwa 50.000 Euro.
Kopf der Bande
soll Süleyman Kotsch sein.
Süleyman Kotsch. Und der ist dann auch in den Knast gegangen, hat aber relativ schnell auch eine günstige Sozialprognose, kam dann in den offenen Vollzug, hat sich entschuldigt, wurde bei Babelsberg wieder aufgenommen, hat eine zweite Chance gekriegt und ist dann 2014 zum SC Paderborn gewechselt. Zu André Breitenreiter damals noch. Und ist da auch relativ erfolgreich gewesen, ist dann aufgestiegen in die Fußball-Bundesliga mit dem SC Paderborn und war aber natürlich da auch, natürlich, er war auch Stürmer auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wurde er natürlich auch immer auf seine Knastgeschichte angesprochen.
Naja, das Ding ist, ich denke nicht mehr daran. Also ich schaue nur noch nach vorne, nur noch mit Fußball. Ich will weit hochkommen und was Vergangenheit ist, soll Vergangenheit bleiben. Und ich möchte jetzt meinen Fußball und auf meinen Fußball mich konzentrieren. Und so soll es auch dabei bleiben.
Ja, und das ist bis jetzt auch dabei geblieben. Zum Glück, er hat dann für Paderborn auch sein erstes Bundesligator geschossen, und zwar in Leverkusen. Und hat sich ganz ordentlich gehalten. Mittlerweile spielt er in der Türkei. Pendelt da, glaube ich, zwischen der ersten und der zweiten Liga immer mal wieder bei einem neuen Club. Aber diese Nummer mit den Raubüberfällen blieb zum Glück ein Ausrutscher.
Okay. Ich meine, es gibt so viele Namen, die man nennen sollte in dieser Folge. Maurizio Gaudino zum Beispiel, ne?
Ja.
Den man wieder mal auch mit Klaus Schlappner, seinem Entdecker in Mannheim, telefoniert, der Meister wurde mit dem VfB Stuttgart, in Frankfurt gespielt hatte. Der war einer der Meuterer gegen Jupp Heynckes, damals in Frankfurt, du erinnerst dich. Und der wurde 94... Stimmt,
die haben den ja rausgeekelt.
Ja, genau, da war ja das Ding, ne? Der wurde 94 wegen gewerbsmäßigen Betrug zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt und muss eine 6-stellige Strafe zahlen. Da ging es einfach um Diebstahl von Autos. Nennen muss man Harry Maguire, englischer Nationalspieler in Mykonos, mit seinem Bruder zusammen Riesenschlägerei gehabt, Körperverletzung und ich weiß nicht was. Und Gewalt gegen die Polizeibeamten und 21 Monate Haft auf Bewährung. Bei Harry Maguire. Also das, ne, das, deswegen, es ist ja mal die, die dann gesessen haben oder weg sind oder nicht das Geld haben, die so wirklich niederzumachen und die gar nicht zu erwähnen, die vielleicht mit blauem Auge davon gekommen sind.
Muss ich mir in der hohen Kaution rauskaufen.
Finde ich nicht fair. Mhm. Auch so kleine Sinneskavaliersdelikte, immer wieder mal Schalke, auch ein Thema, Tomasz Hajto. Ja, polnischer Nationalspieler, 110 Stangen geschmuggelte Zigaretten. Ja, das Strafe 43.500. Man fragt sich, ey Leute, was ist mit euch denn los? Ja. Was ist denn mit euch los? Man versteht es nicht. Oder den Anlagenbetrug von Jürgen Sobirai, ne? Da ging es um 2,2 Millionen.
Auch Schalke. Mhm.
Auch Schalke. 3,5 Jahre bekam er. Und den letzten, den man erwähnen muss, weil es so absurd ist, Ersatztorhüter von Schalke, Paul Matschak, auch Zigarettenschmuggel, das ist ja klar. Aber dann gab es auch einen Waschpulverdiebstahl.
Nein.
Waschpulverdiebstahl und diverse kleine Betrugsdelikte.
Wo? In der eigenen Kabine oder wo?
Bei Charlie Neumann vielleicht, der hat auch Waschmittelwerbung gemacht. Ich habe keine Ahnung, wo der, also was ist das, ne? Und dann hat irgendein Richter beim Landgericht Arnsberg die Faxen dicke gehabt und er hatte 15 Vorstrafen, dann hat er ihn einfach mal 2005 für ein halbes Jahr in den Knast geschickt.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Also das ist das Leben. Wir haben Reaktionen bekommen. Ja. Liebe Leute, von euch da draußen. Burkhard, ich möchte eine gerne vorlesen. Mhm. Und zwar kommt die von Lukas Marti. Und zwar schreibt er, lieber Sven, lieber Burkhard, als Schweizer kann ich in der Regel nicht viel beitragen. Wie meinst du das, Lukas? Als Schweizer kann ich in der Regel nicht viel beitragen, höre aber trotzdem gerne zu. Sehr gerne sogar. Für die Kategorie Wusstet ihr eigentlich, habe ich nun aber ein kleines Schmankerl. Wusstet ihr eigentlich, dass die alte Stadionuhr vom Wankdorfstadion in Bern, WM-Finale 54, immer noch vor dem Stadion steht? Bei der Enthüllung wurde das Resultat vom Finale angezeigt. Zwischenzeitlich wurde das 2:1 angezeigt. Mit diesem Resultat sicherte sich nämlich Young Boys Bern den ersten Meistertitel nach 32 Jahren. Nun wird das Resultat des letzten Spiels im alten Wankdorfstadion angezeigt. Hier ein kurzer Beitrag der Eröffnung vom Schweizer Fernsehen natürlich auf Schweizerdeutsch. Er hat uns einen Link geschickt. Ach, den tun wir einfach in die Shownotes. Ich habe es mir angeguckt. Es ist schön, kurios, sich das anzugucken. Und die ist toll und aufwendig restauriert. Du hast die auch gesehen im Original.
Ich habe sie schon. Ich bin da schon gewesen und hab mir das schon aus nächster Nähe angeguckt und hab immer noch diesen glücklichen Schauer in mir gespürt.
Schön.
Weil das einfach ja auf diesen, weil dieser Turm einfach so besonders war mit dieser Shinzano-Werbung, ne? Mhm. Und diese Uhr, man hat es einfach, wenn man es einmal gesehen hat und weiß, in welchem Kontext das wichtig war, vergisst man es nicht.
Ja.
Finde ich. Ich habe eine Mail von Yannick. Ich möchte mich anhand dieser E-Mail bei euch für diesen wunderbaren Podcast bedanken und für die Arbeit, die ihr für die Folgen in Anspruch nehmt. Durch das Recherchieren. Ich bin 16 und erfahre durch eure Geschichten, die ich sonst nicht erfahren kann, weil sie vor meiner Geburt passiert sind. Macht einfach weiter so und hört bitte nie mit diesem Podcast auf. Themenvorschlag: Abgestürzte Traditionsvereine Teil 2. Ich hätte da zum Beispiel meinen Heimatverein, den SV Wacker Burghausen. Der hat 5 Saisons von 2002 bis 2007 in der zweiten Bundesliga gespielt und auch 5 Saisons von 2008 bis 2014 in der dritten Liga. Doch seit dem Abstieg aus der dritten Liga in die Regionalliga haben sie im ersten Jahr nicht den Wiederaufstieg geschafft und seitdem haben sie bis heute nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun. Ich hätte echt Bock, was über Wacker Burghausen zu machen, weil ich finde, Wacker Burghausen war in den Nullerjahren das Synonym, was der SV Meppen davor in der zweiten Liga gewesen ist. War immer so dieses, um Gottes Willen, wir müssen nach Meppen, und dann in den Nullerjahren, um Gottes Willen, wir müssen als Gladbacher oder als Kölner nach Burghausen, in die allertiefste Provinz, also das, was zweite Liga auch sein kann. Und ich glaube, dass Burghausen einfach eine total spannende Geschichte ist. Es ist ja einer der südlichsten Zipfel, die wir haben. Es ist fast Österreich, es ist fast Linz. Mhm. Und
Wacker ist ein Riesenunternehmen.
Wacker ist ein Riesenunternehmen. Und ich glaube, wir machen nochmal.
Das sieht so Kalium mit Stein.
Ja.
Wie hat das was zu tun?
Ich habe so überlegt, wenn wir, ich finde, wir sollten vielleicht nach der Sommerpause nochmal so eine Nummer machen und die dann nicht mehr zweite Liga nennen, sondern schon wieder zweite Liga. Machen nochmal so eine Zweitliga-Nummer. Da habe ich Bock drauf.
Okay, ja, finde ich gut. Finde ich spannend. SV Meppen würde ich dann gerne machen.
Ja.
Wir haben hier noch eine von Sebastian bekommen. Sebastian schreibt eine herrliche Anekdote von einem Spiel und einem Schiedsrichter, wo es darum ging, die Mauer zu stellen bei einem Freistoß. Und dann fragte der Schiedsrichter, ob der Abstand denn so genehm sei. Und das war im Prinzip der Radius eines Bierdeckels. Mhm. Aber die Aufgabe, glaube ich, von Sebastian war es, in die Mauer reinzuschießen. Also tat es der Mauer mehr weh. Also kurz und rund eine wunderbare kleine Geschichte. Und hinten raus schreibt er noch, hey, meine Freundin, unser Hund und ich fahren dieses Jahr über Sassnitz nach Schweden und wollen den Süden bis Westen Höhe Fjällbacka erkunden. Übrigens, da ist so unser Haus in Schweden in der Nähe. Wir haben nur 2 Wochen, sind durch den Hund natürlich etwas eingeschränkt. Hast du als Schwede ein paar Tipps, was wir gesehen haben müssen, wo wir abweichend hinfahren sollten oder auch was wir in Sachen Lokalitäten beachten müssen? Wir sind für alles dankbar. Sebastian, genießt einfach Schweden, fahrt hin. Ich würde mit dem Hund die Region Fjällbacka, da sind ja die Schären, das sind wunderbare Küsten, weitläufig mit so Rundenstein, du kannst da dir Schrimps holen, dich da hinsetzen, einen wunderbaren Sonnenuntergang sehen. Du bist ja an der Westküste Schwedens, Göteborg ist eine tolle Stadt. Schweden ist ein fantastisches Land und du hast überall viel Platz und mach dir keine Sorgen wegen der Mücken, ihr werdet eine tolle Zeit haben. Aber ich sag mal, jeder 5. Sommer ist so, dass man denkt, wow, okay, Schweden, Irland, alles die gleiche Suppe, es regnet viel. In drei Jahren hat man sehr gutes Sommerwetter, ist fast sogar stabil. Ich glaube, das ist sogar eine subkontinentale Lage, gar keine so nasse Lage wie beispielsweise Island oder so. Man hat oft stabiles, gutes Wetter und manchmal hat man auch einen Wahnsinnssommer. Ich glaube, das wird ein Wahnsinnssommer. Genießt Schweden, es ist ein tolles Land. Bevor wir weitermachen, noch der Hinweis, wir treten auf am 22. August, also ist gar nicht mehr so lang hin, in der Zeche Karl in Essen. Es gibt noch Karten, den Link haben wir in den Shownotes und ihr könnt uns natürlich unterstützen. In den Club de Jugadores eintreten, unsere Recherche hier donieren, geht per PayPal in allen denkbaren Dezimalzahlen, Stichwort Gründungsjahre der Fußballvereine. Oder natürlich über Kreditkarte oder IBAN. Ja, ist ein Hinweis, den wir doch immer wieder machen müssen, auch weil es Arbeit ist. Burkhard, weiter mit True Crime. Wir wollen ja nicht kriminell werden, um den Kühlschrank voll zu kriegen.
Nein, einer, der immer wieder mit Verbrechen und Fußball in Verbindung gebracht wird und das völlig zu Unrecht, ist ja Erwin Kostede. Mhm. Ne, mit begnadeter Mittelstürmer, Torschützenkönig in Belgien, in Frankreich gewesen, in Deutschland, hat er für viele Clubs gespielt, war sehr erfolgreich, Duisburg, Dortmund. Hat also wirklich auch Spuren hinterlassen, war der erste farbige Nationalspieler. Also wirklich ein wirklich bemerkenswerter Fußballer. Und er hat es nicht geschafft, im Leben dann richtig Fuß zu fassen, als die Karriere vorbei war. Er hat einem windigen Anlageberater vertraut, der hat dann sein komplettes Vermögen in Sand gesetzt, musste sein Haus verkaufen und war eigentlich pleite, obwohl er eine großartige Karriere zu einer Zeit gespielt hat, als man schon auch ganz gut Geld verdienen konnte. Aber es war alles weg. Weg, weg, weg. Und dann 1990 bekam das Leben nochmal einen Knick. Da wurde eine Spielhalle in Coesfeld überfallen. Und weil eine Augenzeugin einen dunkelhäutigen Mann beobachtet hatte und Kostede zufällig in der Nähe war, wurde er dann einkassiert und ihm wurde dieses Verbrechen zur Last gelegt. Und dann gab es eine Gegenüberstellung und die muss so krank gewesen sein, weil bei dieser Gegenüberstellung gab es genau einen Gegenübergestellten, das war Erwin Kostede und die Frau hat dann gesagt, ja, der war das, weil man nicht genügend, die Polizei hat gesagt, wo sollen wir den ganzen Schwarzen herkriegen, wir können jetzt hier nicht noch 5 Schwarze irgendwie noch.
Also Zitat, Gedanken
von der Polizei, das ist original, Zeit. Du kannst das so nachlesen.
Wahnsinn.
Wo sollten wir die ganzen Schwarzen herkriegen, um da eine richtige Gegenüberstellung zu machen, die das Gesetz aber vorsieht, dass da 6 sind und nicht nur einer. Mhm. Und dann ist Kostede aber relativ schnell er saß schon auch in Untersuchungshaft. Der Name wurde natürlich, der war ja immer noch populär. Immer das in den Medien
raus?
Ja, klar. Und das war ein richtig großes Thema.
Du weißt, was die Boulevardzeitung
ausmacht. Ja, und nach vielen Monaten ist er dann rausgekommen aus der Untersuchungshaft, hat eine Entschädigungssumme bekommen, ist vor dem Gesetz komplett rehabilitiert worden. Aber diese Geschichte hängt ihm, der ist jetzt 77 Jahre alt, hängt ihm bis heute nach.
Wenn die Leute mich sehen, in Münster oder irgendwo, ach, das ist der Kostede. Weil ich nun mal bekannt bin. Und durch meine Hautfarbe bin ich noch mehr bekannt. Vergessen die Leute einen nicht. Ja? Da war doch was. Da war doch was. Ach ja, der saß auf Deutsch gesagt im Knast. Das ist das Schlimme, aber es bleibt immer der Makel. Immer.
Ja. Und ich würde viel lieber jetzt über Kostete was erzählen, über seinen dreifachen Übersteiger, über den Erwin Schaffel am Biberer Berg in Offenbach, wo sie ihn geliebt und gefeiert haben. Aber es ist tatsächlich so, da war doch was. Das ist so der erste Gedanke, glaube ich, bei vielen Fußballfans. Kostete, da war doch was, ein Überfall. Und dass der Mann aber komplett unschuldig ist und darunter einfach bis heute, das ist jetzt über 30 Jahre her, und er hat das Gefühl, er schleppt es immer noch mit sich rum. Das finde ich echt, das ist eine ganz bittere Nummer.
Ja, das ist so. Jetzt komme ich zu einem, den nennt man auch den Baron.
Den Baron?
Den Baron.
Okay.
Mhm. Ja, gibt auch so Bilder von ihm, Fotos, wo er mit Frack und Zylinder auf einem, ich glaube, einem BMW M1, das war damals so dieser James Bond BMW. Kennst du noch diesen weißen aus James Bond aus den frühen 80ern? Da hat man ihn drauf fotografiert. Die Rede ist von Ralf von Dierecke. Wuppertaler SV, Anfang der 80er Jahre, hatte da, war zweimal Torschützenkönig und liebte das süße Leben. Wo wir eben bei Erwin Kostede waren, der hat tatsächlich eine Spielothek überfallen. Ja, ja, oder er hat seinen eigenen Club überfallen, also nee. Wuppertaler SV, ja, also mit seinem Mitbanditen, ne? Der hat ja Insiderwissen, wo was da ist im ja, Geschäftshaus, in der Geschäftsstelle. Dann ging er hin, stand selber Schmiere, der Kollege rein und hat da eine Frau auch bewusstlos geschlagen. Und dann 11.000 Mark haben sie erbeutet, sind da weg. Also da waren sie komplett auf der schiefen Ebene. Es war ja ganz schwer kriminell und schlimm und sie wurden auch erwischt. Ja, er wurde bei einem Festbankett des Wuppertaler SV dann festgenommen, ja, und kam vor Gericht und am Ende standen da 6 Jahre Knast. Ja, und im Knast selber ging aber seine Geschichte weiter von diesem Kriminellen, denn da spielte er in der Knastmannschaft, okay. Ja, und in dieser Knastmannschaft spielte auch Hussein K. Das war ein Schutzgelderpresser und das war so der Meister da im Knast, dem man am besten ja nach dem Mund redete. Und der fand natürlich den Ralf von Dierecke ziemlich cool, weil der schoss viele Tore und weil der so gut war, durfte der immer die Knastmannschaft selber wählen. Und er hat gesagt, wenn du mich, also den Hussein, immer als erstes wählst, ist alles gut. Das hat natürlich der Ralf von Dierecke gemacht. Und so hatte er auch ein organisiertes Leben da im Knast und auch den Schutz, den er brauchte. Um dann im offenen Vollzug, dahin ging es nämlich, dann doch wieder beim Freigang zu trainieren, beim VfB Remscheid, bei einem Oberligisten, ja, wo er dann spielte. Und dann kam es tatsächlich zum Spiel des VfB Remscheid gegen seinen Ex-Club, den Wuppertaler SV. Das musst du dir vorstellen. Also der hatte die Geschäftsstelle da überfallen, hatte da wirklich Scherben hinterlassen und war im offenen Vollzug und spielt für den VfB Remscheid. Und dann erzielte in Wuppertal das entscheidende Elfmetertor und musste unter Polizeischutz da weggeführt werden. Er bekam auch so mal eins auf die Fresse von Wuppertaler Fans, als sie ihn trafen. Ja, und das war natürlich echt der absolute Hammer, ja, diese Geschichte. Ja, das war Ralf von Dierecke, der dann, glaube ich, mittlerweile ein relativ geläutertes Leben führt. Er wird die Kurve bekommen haben, aber er ist natürlich komplett aus der Kurve geflogen.
Ja, volles Brett.
In seinen frühen 20ern.
Aber das nenne ich mal Cojones. Dann auch noch zum Elfmeter anzutreten und den reinzuwichsen.
Ja.
Alter, das ist mal richtig weit vorne.
Ja, absolut.
Ich habe auch noch eine Geschichte, Sven.
Einen haben wir noch.
Und zwar die Geschichte von Willi Kraus.
Willi Kraus?
Willi Kraus, Spitzname die Brechstange.
Welcher Verein?
Schalke 04.
Hatten wir doch schon ein paar Mal.
Ja, ja. Ist jetzt Zufall.
Also nicht nur Gladbach, Entschuldigung. Also jetzt mal Gruß an die Geschäftsstelle nach Gladbach. Schalke ist auch hier ein großes Thema.
Ja. Und bei Willi Kraus, das fand ich ganz süß, habe ich auch natürlich mal geguckt, was hat Wikipedia über den eigentlich zusammengesucht. Und da steht... Ich zitiere jetzt Wikipedia. Willi Kraus war ein deutscher Fußballspieler und Bankräuber.
Ein Satz das, wie in Stein gemeißelt.
Das ist mein Humor, Sven. Ja. Wir reden hier über die 60er Jahre. Er war von 66 bis 68 bei Schalke, 36 Bundesligaspiele, immerhin 16 Tore gemacht. Mhm. 67 mitentscheidend dafür, dass Schalke die Klasse halten konnte. Ja. Und war also echt eine ganz gute Nummer. Und dann aber ganz plötzlich am 3.2.1968, letztes Spiel für Schalke 04 in der Glückaufkampfbahn gegen den 1. FC Köln, dann wurde er verhaftet. Warum? Es gab eine routinemäßige Verkehrskontrolle. Und die Polizisten fanden also in seinem Kofferraum Einbruchswerkzeug, eine geladene Pistole, Propangasflaschen, Diebesgut, nämlich Strickhemden und Schokolade.
Nein! Ja. Nein, Burkhard, das stimmt nicht.
Doch, es stimmt genau so. Und Günther Herrmann, der damals einer der Mitspieler war von Willi Kraus bei Schalke 04 und der Zimmergenosse vor allen Dingen im Trainingslager, der war nun doch erleichtert, dass die Nummer jetzt endlich geklärt war, weil er hat nämlich danach auch erzählt, dass der Willi Kraus im Trainingslager im Hotel oder wo immer die zusammen unterwegs waren, immer mit einer Knarre unterm Kissen geschlafen hat.
Aus Angst, er könnte festgenommen werden?
Keine Ahnung, oder irgendwie...
Ja, ja, klar. Du hast ja auch Feinde.
Du bist ja ständig auf der Flucht auch in Gedanken. Ne? Und Willi Kraus war also bekannt für Banküberfälle, für Einbrüche, für Überfälle auf Kiosks, Kokainhandel, Schlägereien. Einmal ist er aus dem Knast ausgebrochen. Ja, er wurde als der Mann mit den zwei Gesichtern bezeichnet, weil er nämlich innerhalb der Mannschaft total beliebt war. Lustig, umgänglich und ein ganz sozialer Mensch, der sich also auch für gemeinnützige Projekte stark gemacht hat. Also so ein klassischer Dr. Jekyll und Mr. Hyde, der hatte einfach diese kriminelle Energie, die er nicht irgendwie anders kanalisiert bekam, als sie auszuleben.
Ja, oder er lebte einfach in einem rechtlich anderen Koordinatensystem.
Ja, kann man so nicht sagen. Und man kann ihn leider auch nicht mehr fragen. Er ist 2008 dann gestorben. Und zwar kurz vor einem Gerichtsverfahren wegen illegalem Waffenbesitz. Insgesamt, Sven, hat Willi Kraus 20 Jahre seines Lebens im Knast verbracht.
Das ist viel.
Das ist echt lang.
20 Jahre?
20 Jahre.
Wow. Mensch, True Crime,
true to be crime. Continued. Also wenn wir jetzt nicht einfach unsere Abonnentenzahlen ver-x-facht haben.
Hundertfachen.
Ja. Ja. Dann weiß ich es auch nicht. Dann können wir nur noch Sex machen hier.
Glaubst du, das ginge?
Wir reden nur noch über Sex, ja klar. Absolut.
Aber ich will nicht mit dir über Sex reden. Ne, da haben wir dann echt ein Problem mit der Besetzung
hier. Ich erzähle dir dann was, wie die Kakerlaken Sex machen.
Hast du das auch gesehen? Wie machen die den Sex?
Ja, das verrate ich dir ein anderes Mal. Ein kleiner Cliffhanger. Kannst du mir das, kleiner Cliffhanger muss schon sein.
Für die nächste Folge? Mhm. Verrätst du dann, wie Kakerlaken Sex haben?
Ja, kann ich machen.
Versprochen?
Versprochen.
Auf, hier, Hand drauf. Burkhard, danke.
Ja. Beim nächsten Mal, ich möchte noch etwas Kurzes loswerden. Beim nächsten Mal, wenn wir wieder zusammensitzen, steht ja schon das Pokalfinale an. Ne? Du bist ja dann wieder unterwegs mit den erfolgreichen Tippern aus deinem
Tippspiel. Alle gegen Pistol.
Bist in Berlin bei Frankfurt.
Bin so schlecht gewesen in dieser Saison.
Und waren alle besser als du diesmal, ne?
Fast alle.
Ja.
Also ich bin gerade mal unter den besten 80.000. Mhm. Also das ist stark abstiegsgefährdet.
Ja. Ich würde das, es ist ein bisschen, du bist das Tasmania Berlin unter den deutschen Tippern.
Unfassbar. Ja. Ich habe also so schlecht getippt, ja.
Auf jeden Fall haben wir ja gesagt, wir machen an dem Dienstag, bevor das Pokalfinale ist, eine Sonderfolge nochmal zum DFB-Pokal-Endspiel.
Ja, das stimmt.
Da haben ja ein paar von euch auch schon was geschrieben und was geschickt. Und ein bisschen Platz ist noch. Also wer noch irgendwie eine coole Pokalgeschichte, muss nicht unbedingt eine Finalgeschichte sein, aber wer noch eine coole Pokalgeschichte loswerden möchte, info@jogo-bonito.de, könnt ihr es hinschicken und dann lesen wir das vor beim nächsten Mal. Wir haben natürlich auch die ein oder andere Episode schon vorbereitet von großartigen Finals, an die man sich immer gerne erinnert. Also das wird auch ein großes Spektakel. Ich persönlich, Sven, pack jetzt meinen Koffer.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und meinen Eishockeyschläger. Cool. Bei den Pucks.
Ja.
Und dann geht's los.
Sehr schön. Ich wünsche dir echt eine gute Zeit.
Danke.
Komm gut wieder. Ich weiß, dass du da immer rund um die Uhr arbeitest und zu wenig schläfst. Und es gab auch Turniere, wo du gesagt hast, als du zurückkamst, boah, too much.
Ja.
Pass auf dich auf.
Ich gebe mir große Mühe.
Leute, kommt in den Club de Jogadores. Ihr wisst, was das ist und weshalb wir den haben. Und kommt nach Essen in die Zeche Karl am 22.08., wenn ihr wollt, zu Jogo Bonito live on stage in einem wunderbaren Biergarten. Bleibt gesund, passt auf euch auf.
Empfehlt uns weiter. Liked uns, wie man heute ja sagt, liked uns mal. Ne? 5-Sterne-Deluxe ist das Stichwort.
Tschüss sagen, Burkhard Hupe.
Und Sven Pistol.
Jogo Bonito, das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.